Hallo Vanessa.
Hi Vicky.
Schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, fühlt sich an, als wäre eine Ewigkeit vergangen.
Ja, ist es zum Teil auch nicht. Aber wir haben heute ein sehr, sehr, ich finde, cooles Thema.
Okay.
Über das super viel geredet, gelästert, geärgert und sonstiges wird. Nämlich die so verschriene Work-Life-Balance.
Spannend.
Mhm.
Willkommen zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria Wockri. Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business Podcast. Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt.
Und ich würde ganz gerne mit drei kurzen Fragen an dich antworten.
Okay.
An dich anfangen. Und du musst einfach nur sagen, ob du dem zustimmst oder nicht.
Okay, einfach nur ja, nein?
Ja, du kannst natürlich auch noch mehr sagen, wenn du möchtest, aber es ist wirklich nur so, es sind drei Fragen und überleg mal.
Also, okay, das kriege ich hin.
Würdest du dem zustimmen? Erstens, es ist wichtig für mich, hart zu arbeiten, auch wenn mir das, was ich tue, keinen Spaß macht.
Nein.
Okay. Es fällt mir schwer zu entspannen, wenn ich nicht arbeite.
Jein. Phasenweise.
Mhm. Warum?
Weil mir meine Arbeit, glaube ich, sehr, sehr viel gibt. Sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Und ich glaube, deshalb ist es eher so, dass ich dann mich damit teilweise in gewissen Bereichen durch das Interesse auch identifiziere.
Okay. Gut.
Mhm.
Und jetzt die letzte Frage. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir frei nehme.
Nein.
Gar nicht?
Das war aber früher so.
Mhm.
Mittlerweile nicht mehr.
Okay. Herzlichen Glückwunsch. Du bist nicht arbeitssüchtig.
Das ist schön. Vielen Dank für die Diagnose.
Ja. Im April, glaube ich, war das, dass eine Studie veröffentlicht wurde. Von der Hans-Böckler-Stiftung wurde die gefördert und da ging es darum, dass Forscherinnen und Forscher des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Technischen Universität Braunschweig die repräsentativen Daten von gut 8000 Erwerbstätigen zu ihrem Arbeitsverhalten und ihrem Wohlbefinden ausgewertet haben, aus dem Jahr 2017 und 2018. Was dabei rauskam, war, dass 10% der Erwerbstätigen arbeitssüchtig sind.
Okay, das ist extrem viel, finde ich.
Mhm. Ich habe drüber nachgedacht, ich fand es auch super viel am Anfang. Und dann dachte ich mir, okay, ich irgendwie bei all den Workaholics, mit denen ich gefühlt zu tun habe, ist es fast ein bisschen wenig.
Das stimmt. Also ich finde am schlimmsten, wenn das wirklich die Personen sind, die auch keine Freude an der Arbeit haben,
ja. Mhm.
Dann finde ich die Zahl erschreckend.
Ja.
Wenn es allerdings wirklich Personen sind, die befragt wurden, die wirklich sagen, das macht mir einfach Spaß, ich gehe darin auf, ich habe einen Sinn oder je nachdem, was für wichtige Werte die mit ihrer Arbeit verknüpfen, dann finde ich es okay.
Okay.
Weil zum Beispiel, wenn ein Arzt oder eine Ärztin sagt, ich liebe meinen Job, weil ich kann Menschen so viel geben, kann die gesund machen, kann da ja die heilen irgendwo, dann finde ich, okay, dann verstehe ich das. Wenn allerdings wir jetzt einen Arzt oder eine Ärztin haben, die eine 60-70-Stunden-Woche haben und insgeheim denken, ich hasse das hier alles und ich habe auch keinen moralischen Kompass und ich helfe auch eigentlich überhaupt keinen Menschen super gerne, dann verstehe ich es nicht.
Ja, okay. Gut, verstehe ich. Übrigens, weißt du, was noch lustig ist? Rate mal, besonders verbreitet ist das unter Führungskräften.
Finde ich jetzt nicht überraschend.
Je höher die Führungsebene, desto stärker ausgeprägt ist suchthaftes Arbeiten.
Kann ich verstehen.
4%, ja.
Kann ich wirklich verstehen, weil... Geht das vielleicht auch damit einher, dass der Druck steigt?
Ich glaube schon.
Und Druck und Sucht vielleicht irgendwo zusammenhängen?
Uff, auf der anderen Seite glaube ich, das ist halt wahrscheinlich auch so eine, wie nennt man das, eine Prädisposition. Also im Sinne von, dass du einfach, dass es wahrscheinlicher ist, dass du halt Führungskraft wirst, wenn du arbeitssüchtig bist. Weißt du, was ich meine? Wenn du eine positive, sagen wir, es fängt an mit einer positiven Einstellung zu,
110% geben, die extra Meile gehen und all diesen Bullshit.
Was ja natürlich wichtig ist. Aber weißt du, ich glaube, wenn du das schon in dir hast und dann halt Führungskraft wirst und dann in diesem Sog drin bist, dann ist es einfach wahrscheinlicher.
Ja. Aber ich lache auch sehr stark, weil ich finde, das trifft auf uns etwas so.
Wie? Du meinst, wir haben uns nicht schon so oft darüber unterhalten, wie wir doch immer die extra Meile gehen. Wir rennen die quasi mit einem Eis Cappuccino in der Hand permanent.
Stimmt.
Okay. Übrigens, weitere 33% der Erwerbstätigen arbeiten laut einer Studie exzessiv, aber nicht zwanghaft.
Okay, worin unterscheiden die das in der Studie?
I don't know.
Okay, das ist übrigens...
Voll.
In die Kasse.
Ja, ich weiß, okay. Ich bin mir dessen nicht sicher. Fand es aber super interessant.
Ich finde das auch sehr interessant. Aber ist das dann wieder dieses, wo sich Menschen vorgaukeln, ich habe keine Handysucht, ich kann eine Woche ohne Handy leben und dann stellen sie es doch fest, wenn sie es machen, ja irgendwie doch nicht.
Aber weißt du, was für mich voll krass ist? Ich fand diese drei Fragen total komisch, weil ehrlicherweise, ich habe mich voll ertappt gefühlt. Weißt du, es ist wichtig für mich hart zu arbeiten, auch wenn mir das, was ich tue, keinen Spaß macht. Ja, das habe ich halt schon immer gemacht. Also im Sinne von, ich will halt, dass meine Arbeit gut ist. Ich will nicht viel arbeiten, aber ich oder definiere hart. Ich finde, du musst halt immer das, was du abgibst, muss schon gut sein. Da habe ich einfach einen Eigenanspruch.
Aber du hast doch auch Interesse und Freude an deinem Job.
Also ja, in meinem jetzigen Jahr.
Ich glaube, okay,
die
vier
Jahre davor war halt so, ja, doch, es hat schon Spaß gemacht. Ja, aber ich finde, man macht halt immer auch Aufgaben, die einfach keinen Spaß machen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich finde immer, wenn so eine gute, klar, das ist auch phasenweise, aber grundsätzlich finde ich immer so ein 70-30 Gefälle ist ganz okay.
Okay.
Es sind aber auch mal Wochen, da ist es halt 50-50 oder mal 40-60.
Ja.
Aber grundsätzlich strebe ich an, dass mir 70% meiner Arbeit Spaß machen.
Eine Balance, Vanessa. Ja.
Aber die muss ein bisschen positiver ausklingen. 50-50 würde mich nicht happy machen.
Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Zeit lang, insbesondere während den Corona-Lockdowns, hatte ich voll das Problem, dass es mir schwer gefallen ist, mich zu entspannen, wenn ich nicht arbeite.
Oh ja, das hatte ich auch.
Hattest du das? Mhm. Und ich weiß nicht, woran es lag, dass man einfach nicht so diesen krassen Ausgleich hatte, weil man was unternehmen konnte. Aber da habe ich wirklich gemerkt, so nach der Arbeit konnte ich nicht entspannen. Ich bin Stunden spazieren gegangen, weil das das einzige Hobby war, was man machen durfte. In Bayern mal eine Zeit lang nur bis 9 Uhr abends, weil du dann irgendwie wieder zurück musstest. Das war so verrückt. Auf
jeden Fall. Good old times.
Good old times. Das ist mir letztens wieder eingefallen und ich war so, ich habe das nicht mal in Frage gestellt.
Ja, damals war das irgendwie so okay. Man hat es dann einfach akzeptiert.
Wir haben es getan für die Gemeinschaft.
Ja, aber deshalb habe ich da auch so viel gearbeitet.
Ja.
Ja, man hat es nichts zu tun.
Und nochmal 50 Cent. Aber ja, genau. Ich auch.
Ja. Das ist wirklich so. Man hatte keinerlei andere, in dem Sinn, Verpflichtung.
Mhm.
Weil alles Freizeitmäßige war eingeschränkt. Das heißt, Arbeit war das Einzige, was dir irgendwie eine Erfüllung gegeben hat, eine Aufgabe.
Ja, so traurig das klingt. Voll. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir freinehme. Das hatte ich eine Zeit lang.
Früher hatte ich das auch, aber ich habe das zum Beispiel im Hier und Jetzt beantwortet.
Ja.
Und früher hatte ich das auch.
Ja.
Ich habe das witzigerweise nicht mehr so stark, seit ich in der Führungsposition bin.
Ich auch nicht.
Aber ich habe ja auch immer was im Hinterkopf. Also ich habe trotzdem, auch wenn ich frei habe, zum Beispiel mein Arbeitshandy dabei und weiß. Oder meine Mitarbeiterinnen haben meine private Nummer, wenn wirklich was brennt. Und man hat dann immer so, okay, wenn wirklich was wäre, könnten sie sich melden. Und dadurch bin ich entspannter.
Obwohl ich sagen muss, ich war wahnsinnig stolz auf mich. Ich war ein Wochenende in Barcelona und da habe ich mein Arbeitshandy und mein Laptop nicht mitgenommen.
Das ist wirklich stark.
Ja.
Aber haben deine Mitarbeiter... Deine private Nummer?
Nur zwei.
Okay. Gut.
Ich mir dachte, okay, es war ein verlängertes Wochenende. Das heißt, es war ein Feiertag und es war eigentlich ein Tag quasi, an dem ich niemand erreichen konnte. Ob ich mir auf meinem privaten Handy Slack schnell runtergeladen habe?
Okay, dann zählt das. Okay, dann zählt das nicht.
Ja, aber ich war plötzlich so, ich stand vor der Sagrada Familie und war so, shit, was, wenn jetzt irgendetwas ist? Ich muss jetzt doch ganz schnell Slack runterladen.
Jetzt hättest du irgendwie so einen heiligen Moment gehabt.
Ja, so. Gott hat mir gesagt, ich soll Slack installieren. Okay, nein, so schlimm war es nicht. Es war trotzdem.
Okay, wow. Ich nehme alles zurück.
Jeder Respekt.
Jeder Respekt und dass du das geschafft hast und Lob. Nimm alles zurück.
Ja, aber dann habe ich es nur einmal gecheckt. Dann habe ich es nur einmal gecheckt. Entschuldige.
Kurz vergessen, dass du im Mikro sprechen musst.
Also, dann habe ich aber einfach kurz einmal gecheckt, was los war. Es war absolut nichts los. Niemand wollte etwas von mir. Das ist halt in meiner Position so, eigentlich bin ich nur dafür da, wenn irgendwas brennt, wenn sich jemand beschwert. Aber so im Daily Business ist halt jeder von meinen Teammitgliedern super selbstständig und muss auch so arbeiten.
Ja. Aber das macht am Ende, finde ich, auch immer eine gute Struktur aus, dass du weißt, du bist nicht hauptverantwortlich dafür, Dinge zu regeln, wenn du nicht da bist.
Ja.
Und ich finde, das ist total schön. Und da muss ich auch mal ganz kurz sagen, glaube ich, sind wir beide in sehr, ja, vorteilshaften Positionen, dass das geht, dass A, die Personen im Team weiterarbeiten können, auch wenn wir nicht da sind, ihre Projekte selbstständig managen können und aber auf der anderen Seite auch, wenn was wäre, gäbe es ja auch noch Personen, die hierarchisch über uns sind, die das ebenfalls regeln können. Und das ist das Gute daran.
Ja.
Da wir noch in so einer Mitte der Hierarchie sind, dass du nicht komplett die wichtigste Person bist, die alles regeln kann und sonst niemand mehr da ist, um ein Ding aufzufangen.
Und das ist halt auch ein Vorteil, also das ist tatsächlich auch ein Vorteil, finde ich, von einem großen Unternehmen.
Ja, 100%.
Also es gibt halt immer jemanden, der noch helfen kann, der irgendwie, also du weißt, die Leute sind nicht komplett verloren, wenn irgendwas ist. Man ist grundsätzlich nicht komplett verloren, weil wir retten nicht die Welt, aber so einfach, da ist immer irgendjemand, zu dem man mal gehen kann, selbst wenn irgendwie man nicht da ist. Und ansonsten doch, also die meisten haben schon mal eine private Nummer. Aber im Regelfall passiert ja auch nichts wirklich.
Das ist irgendwie auch wirklich nicht.
Besonders also nach einem Tag. Ehrlicherweise, ich glaube, bei einem zweiwöchigen Urlaub würde ich mein Handy nicht weglegen. So komplett. Aber halt, wenn es um einen Tag geht und ein verlängertes Wochenende, dann dachte ich mir so, pff.
Ja. Also ich hatte es tatsächlich jetzt bei meinem letzten ein- oder achttägigen Urlaub, hatte ich nur mein Arbeitshandy dabei und habe wirklich nur abends ganz kurz geguckt. Und das war's.
Dann musstest du viel machen?
Ich habe gar nichts gemacht.
Ja, gell, man checkt eigentlich nur so.
Ich habe nur geguckt, okay, ist irgendwas? Ja. Muss ich irgendwas weiterleiten, damit was weitergeht? Und das war das Level.
Ja, aber das finde ich halt auch wichtig, weil ich finde auch, okay, also eine gewisse Erreichbarkeit muss man ab einer gewissen Position ein bisschen mit sich bringen, aber du musst nicht arbeiten, wenn es nicht nötig ist.
Genau, genau.
So, ich kann es nicht leiden, wenn Leute sagen, ja, ich bin im Urlaub und dann antworten sie ständig auf alle E-Mails und schreiben Slack und keine Ahnung. Und dann sind sie so gestresst. Und dann denke ich mir auch, ja, also.
Es ist immer noch eine Wahl, wie viel du davor übergibst, delegierst und so weiter. Also ich hatte auch in dem einen Urlaub, wo ich jetzt war, eine Präsentation, die ich halten musste.
Ja
gut, da habe ich mich aber auch dazu entschieden. Es wurde davor gefragt, ist das okay, weil das in deinem Urlaub ist oder nicht, dann hätte ich auch Ja oder Nein sagen können. Ich habe gesagt, gut, das war morgens, das hat mir jetzt den Tag nicht auseinandergerissen, war okay.
Ja.
Aber ich finde, das ist dann auch immer Entscheidung. Und ich finde, wie du gerade meintest, das kommt ja auch immer ein bisschen auf die Branche und das Unternehmen drauf an. Und wenn da jetzt nicht gerade Millionen an Revenue oder ansonst irgendwelchen wichtigen Produktionen, die dann nicht vorwärts gehen können und damit ein wahnsinniger Verlust für das Unternehmen oder ein Risiko für das Unternehmen ist, verstehe ich die Thematik nicht. Und das ist gerade in unserer Bubble, glaube ich, bei 99,9% der Fällen nicht so. Da passiert das nicht. Weil die Personen, die diese Entscheidung treffen oder die da sein müssen, weil sonst wirklich ein Unternehmensrisiko entsteht, die sind in anderen Positionen.
Ja.
Und die sind auch wirklich nie offline.
Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob ich jemals in so eine Position unbedingt rein will.
Boah, ich glaube nicht.
Also nicht in so einem Unternehmen, zumindest sowas Großem. So, wenn es mein kleiner Mittelstand ist, okay.
Ja, aber da muss schon sehr viel stimmen,
dass
man das und diesen Druck und die Verantwortung.
Und es ist ja nicht mal deren Unternehmen. Das ist ja das Witzigste in so großen Konzernen. Du gibst quasi alles und es ist nicht mal deins.
Ja. Da sprechen wir vielleicht mal in einer anderen Folge noch drüber, wie viel man für ein Unternehmen gibt, das nicht seins ist.
Ja, schauen wir mal. Beziehungsweise auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Schutz.
Total.
Okay, aber warte, wir müssen nämlich weitermachen. Ich habe mich nämlich dann auch gefragt, okay, gut, jetzt haben wir hier, dann, aber was braucht eine gute Work-Life-Balance? Mhm. So. Und dann bin ich über den Psychotherapeuten und ich gebe mein Allerbestes, um den Namen richtig auszusprechen.
Okay.
Einfach, ich versuche so respektvoll wie möglich. Nosrat Pesashkian.
Okay.
So. Entwickelte das Lebens-Balance-Modell. Lebensbalance-Modell. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es geht um Balance und Leben und Arbeit. Wonach es vor allem vier Bereiche im Leben gibt, die Menschen prägen und beeinflussen, wie glücklich bzw. ausgeglichen wir sind oder unausgeglichen. Also, ich finde jetzt, wir müssen quasi einmal alle vier Säulen durchgehen. Ganz kurz.
Okay.
Und dann sagt jeder von uns, wie ausgeglichen er da gerade ist. Und was er so tut, um zu versuchen, ausgeglichen zu sein. Okay?
Ja.
You go first.
Cool, danke.
Und wieder, ich glaube, ich bin jetzt schon bei 1,50 Euro für die Englischkasse.
Gut. Es wird wieder eine teure Folge.
Ja, für mich. Also, wie balanciert ist sind dein Beruf und deine Finanzen? Wie ausgeglichen bist du da?
Wie ist das gemeint?
I don't know.
Also weil die Frage ist jetzt, ist das so ausbalanciert, dass ich sage, das steht in einem...
Dass du da nicht gestresst bist.
Ich glaub, so, in den zwei Punkten?
Genau, dass okay. du in den zwei Punkten nicht gestresst bist. Oder dass du erfüllt bist oder dich erfüllt fühlst.
Würde ich sagen, ist ausgeglichen. Fühle mich da nicht gestresst. Aber ich glaube, das liegt an einem einer grundsätzlichen Einstellung zu Finanzen und Beruf, die ich habe.
Und die lautet?
Ich überbewerte das nicht. Mhm. Das ist für mich persönlich nicht das Wichtigste, wenn es um einen Beruf geht. Mhm. Natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, man muss ein gewisses Geld verdienen, um überhaupt leben zu können, um seine Miete bezahlen zu können, Fixkosten bezahlen zu können, um Gottes Willen. Mhm. Aber für mich ist das nicht ausschlaggebend, wie glücklich ich in einem Beruf bin.
Okay. Ja, sehe ich ehrlicherweise ähnlich. Ich bin super entspannt, was meinen Beruf und meine Finanzen angeht. Ich glaube, das liegt aber auch bei mir zum Teil ein bisschen an meinem Hintergrund, weil ich muss sagen, ich bin nicht in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen oder irgendwie sowas, aber auch nicht in gut betuchten. Und ich hatte nie... Also erstens, ich habe Geld nie überbewertet. Ich wollte immer eine großartige Schriftstellerin werden. Und wenn das bedeutet, dass ich bis zu meinem Lebensende im Montmartre kellnere, um mir meinen Bohemian-Lifestyle zu finanzieren. So, das war mit 16 meine Vorstellung vom Leben.
Gut, das ist jetzt nicht ganz so wahr geworden.
Überhaupt nicht. Aber so die Einstellung von, ich brauche Geld einfach nur, um zu leben, ist halt geblieben. Und das ist Geld für mich auch. Und ich will halt eine gewisse Sicherheit haben. Aber ich bin kein Mensch, der sich durch sein Geld identifiziert. Mhm. Es entspannt mich, Geld zur Seite legen zu können, zu wissen, okay, ich könnte zum Beispiel, wenn was kaputt geht, kann ich es reparieren. Wenn jemand, der mir wichtig ist, Geld braucht, kann ich ihm Geld leihen. So einfach, ich finde, Geld kauft dir eine gewisse Ruhe.
Und Freiheit.
So vor insbesondere Existenzängsten. So.
Ja.
Und deswegen bin ich da relativ gechillt.
Mhm. Also haben wir ungefähr eine ähnliche Einstellung.
Ja.
Ja, ich finde das auch ganz schwierig, wenn Leute sich nur darüber identifizieren. Ja.
Also man muss auch übrigens sagen, natürlich ist mir sehr wohl bewusst, dass Geld super wichtig ist, eben genau deswegen, sich Freiheit und...
Um Gottes Willen, ja. Natürlich ist es wichtig.
Natürlich.
Jeder, der etwas anderes behauptet, finde ich immer schwierig, weil ohne Geld kannst du eigentlich nicht überleben. Das funktioniert
nicht. Warum denkst du, kellnere ich nicht in Montmartre und werde Schriftstellerin, weil ich nicht irgendwann mal sterben möchte in Altersarmut? Im Sinne von, ich wurde erwachsen und habe gemerkt, okay, ich brauche schon Geld.
Ja, nein, aber wie gesagt, ich finde das ganz schwierig, wenn das überbewertet wird.
Ja.
Obwohl jeder Mensch weiß, dass es natürlich eine Wichtigkeit hat.
Okay, und jetzt Nummer zwei.
Zweite Säule.
Familie und soziale Kontakte. Oh, ich sehe dich schon. Die Augen werden groß. Okay, okay.
Oh, schwierig.
Wie balanciert bist du so? Ausgeglichen. Oh, entschuldige, ich baue den Tisch auseinander.
Ich glaube, für wie ich das definiere, ausgeglichen.
Mhm.
Ich bin aber grundsätzlich eine Person, die... Im Sinne von, wo ich Energie gewinne, eher eine introvertierte Person. Das heißt, ich gewinne sehr viel Energie durch Einsamkeit, auch wenn das immer sehr, sehr dramatisch klingt. Aber wenn ich einfach zu Hause sitze.
Aber ist das Einsamkeit oder einfach Alleinsein?
Alleinsein, okay, Entschuldigung.
Danke.
Einsam. Ich bin ja einsam.
Ich habe übrigens in meiner Zeit als Agenturfuzzi sogar mal einen Text über den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein geschrieben.
Gut, dann danke für die Korrektur.
Ja.
Deshalb glaube ich, ist das für mich in einem guten Ausgleich. Ich bin aber wie gesagt keine Person, die jetzt jeden Abend irgendwie mit Menschen verbringen muss, da ich ja im Beruf schon sehr viel mit Menschen interagiere. Mhm. Und dadurch ist das für mich da schon sehr, sehr gesättigt. In vielen Bereichen, an vielen Tagen.
Verstehe ich. Bin ich voll bei dir.
Ist das bei dir ähnlich oder anders?
Vanessa, ich habe nächste Woche so viel abends zu tun. Ich habe jetzt schon Anxiety und ich kann das nicht übersetzen. Es ist einfach so. Ich weiß jetzt, ich hab heute Abend, an dem ich alleine bin und werde es hart genießen und am Montagabend und ansonsten habe ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, bin ich schon verplant und am Sonntag. Und ich weiß nicht, ob ich das überlebe.
Okay, das ist wirklich sehr viel.
Ja, also ich brauche eigentlich, also ich quasi Familie und soziale Kontakte fühle ich persönlich mich wahnsinnig ausgeglichen, weil ich so, ich habe meine festen Rituale, ich telefoniere jeden Sonntag mit meiner besten Freundin, ich telefoniere alle 1 bis 2 Tage mit meiner Mutter, mit der ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Wir gehen mal Mittagessen in der Arbeit oder machen was, aber so. Und dann mache ich noch 1-2 Mal was in der Woche am Abend und dann fühle ich mich richtig ausgeglichen und alles ist gut. So, ich brauche meine Kontakte, ich habe meine Kontakte, aber...
Das ist ja auch wichtig.
Genau.
Also ganz ohne kann man, glaube ich, auch nicht gut funktionieren.
Obwohl ich eine Zeit hatte, in der ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe. Im letzten halben Jahr, da habe ich auch mal eine Woche wirklich nichts mit Leuten gemacht.
Das ist aber auch okay.
Nee, aber ich habe dann gemerkt, wie ich mich wahnsinnig in die Arbeit reingesteigert habe und alle meine Emotionen auch in der Arbeit ausgelebt habe und dann zum Beispiel auch auf Kritik und was Leute sagen, denken, Witze ganz anders reagiert habe, als ich es eigentlich tun würde, wenn ich quasi diesen familiären, freundschaftlichen Ausgleich mehr gehabt hätte. Weil ich einfach dadurch, dass ich dann so relativ wenig sozialen Kontakt hatte, außer ein paar Mal per Telefon, nichts erlebt habe, außer das in der Arbeit.
Das heißt, all das, was du auch erzählen konntest, war wieder um die
nur
Arbeit.
Nur die Arbeit, nur die Arbeit. Und dann war es okay, nein, ich muss, also entweder, es geht aber gar nicht darum, dass ich was irgendwie mit anderen Leuten, aber ich muss etwas unternehmen, was gezielt nicht mit der Arbeit zu tun hat. Und dann ging's.
Ja, ich meinte das nur, es ist ja auch okay, dass man nicht jede Woche, jeden Abend was machen muss.
Ja.
Weil wenn es mal vielleicht eine Phase ist, wo sehr viele Projekte anstehen, dann hat man vielleicht nicht die Energie, auch wenn man vielleicht eigentlich die sozialen Kontakte bräuchte. Das war eher so in die
Okay, Richtung okay. Gedacht. Nee, du, ganz ehrlich, also ich bin da, ich habe da auch kein, das ist das Gute daran, älter zu werden. Ich finde, du unterliegst nicht mehr diesen gesellschaftlichen Druck, irgendwie was zu unternehmen und zu machen und keine Ahnung was, weil ich denke mir dann, nee, du, ich möchte mir jetzt 6 Folgen BoJack Horseman auf Netflix anschauen, nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe und bitte kann mich bitte niemand anrufen oder fragen, ob ich spontan mit in irgendeine Bar möchte. Ja. Und dann so, tut mir leid.
Ja, aber ich finde, das ist so, also ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, aber bei mir, diese Spontananfragen sind zum Glück weniger geworden.
Ja.
Und ich bin so dankbar dafür, weil ich mache total gerne was, aber bitte mit ein bisschen Vorlauf. Mein Leben funktioniert nicht mehr so spontan wie irgendwie nach der Schule, hey, wir treffen uns alle spontan. Nein, ich hätte gerne das ein bisschen strukturiert.
Ich brauche 24 Stunden Vorlauf. Ja. Ich muss mich allein mental drauf einstellen, was ich tue, mental drauf einstellen, was ich anziehe, was ich wann esse. Je nachdem, was quasi die Unternehmung, also im Sinne von, das geht so nicht.
Ja, deshalb, ich bin froh, dass ich da auch langsam so meine sozialen Kontakte dahingehend geformt habe, beziehungsweise einfach, glaube ich, die Leute irgendwann sich ähnlich entwickeln, dass das nicht so das Ding ist.
Also klar, ich glaube, alle paar Monate, wenn jemand was spontan fragt, sage ich so, mein erster Reflex ist zu sagen, nein, die 24-Stunden-Frist ist abgelaufen. Aber dann denke ich mir so, na eigentlich hätte ich heute schon ein extra Portionchen Energie und hatte nicht so richtig Lust auf irgendetwas, was ich machen wollte. Und dann ist es okay. Aber ja, okay.
Dritte Säule.
Gesundheit und Fitness.
Boah, gar nicht ausgeglichen, würde ich sagen. Das ist eine Säule, die immer als erstes runterfällt, obwohl das, finde ich, bescheuertst ist, was runterfällt.
Ja.
Ich glaube, ich bin generell, ich versuche das tatsächlich gerade zu ändern, weil am Ende des Tages, glaube ich, das wahnsinnig viel, also das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wie viel Stress du einfach auch durch Sport und gesunde Ernährung abbauen kannst und wie besser es dir gehen kann.
Ja.
Das heißt, das versuche ich gerade umzustellen, ist aber, also Gesundheit funktioniert, glaube ich, noch besser. So also allgemein so gesund ernähren, mal auf sich irgendwie, weiß ich nicht, mehr Gemüse essen als vielleicht Schokolade, so die Basics. Sich mal ein paar Vitamine irgendwie, Nahrungsergänzungsmittel irgendwie nehmen, damit man so ein bisschen gutes Gefühl hat. Funktioniert, glaube ich, besser. Sport, Fitness. Das ist ein Experiment gerade, das ich mache.
Aber ich auch. Also ich versuche ja jetzt zweimal die Woche Sport zu machen. Meistens vor der Arbeit. Diese Woche bin ich grandios gescheitert. Ich gehe heute Abend noch Sport machen. Ich habe es diese Woche einmal geschafft, in der Früh hinzugehen. Und jetzt schaue ich, dass ich halt nochmal. Aber also zweimal die Woche habe ich es bis jetzt geschafft und ich bin bei fast einem Monat. Das ist schon viel für mich, weil ich eigentlich ein sehr, sehr unsportlicher Mensch bin. Aber ich muss, und nicht unsportlich, sondern Sport macht mir wirklich keinen Spaß. Wenn Leute dann immer meinen, ja, was suchst du? Wir wissen, welche Person mir dann sofort vorgeschlagen hat, ich soll so einen Disco-Cycling-Kurs machen, weil das Spaß macht. Es wird mir niemals Spaß machen, egal wie viel Musik, egal wie viel, es wird mir nicht Spaß machen zu schwitzen. Die Leute müssen aufhören, mir irgendwie gute Ratschläge dahingehend zu geben. Ja. Es macht mir keinen Spaß. Mir macht Schwitzen keinen Spaß, mir macht außer Atem sein keinen Spaß.
Ja. Aber ich habe da die Woche tatsächlich so ein witziges TikTok-Video gesehen. Und das fand ich irgendwie total smart in Gedanken. Da ging es darum, wie du dein Gehirn austricksen kannst, dass du quasi disziplinierter in den Situationen bist, die dir halt wichtig sind, zum Beispiel Sport oder Lernen. Und dann ging es darum, dass total viele ja sagen, ich lerne und danach kann ich das und das machen. Oder ich mache jetzt Sport und danach kann ich das und das machen. Das heißt, dass die Belohnung ja immer erst danach kommt. Das heißt, du scheinbar, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie überprüft die Quellen sind.
TikTok,
ne? Keine Ahnung. Scheinbar trainierst du daraufhin dein Gehirn, dass die Aktion gerade gar nicht toll ist, sondern erst das, was danach kommt. Und dass du ja dann, hatte ich einen ganz seltsamen Gedanken, und zwar, ich hatte total oft während der Studienzeit immer während des Lernens total Lust auf Zucker in jeglicher Form. Also habe ich immer, wenn ich gelernt habe, parallel irgendeine Art von Süßigkeit gegessen. Das heißt, immer irgendwie, wenn ich sage, oh, jetzt war es gerade irgendwie schwer, habe ich mir, keine Ahnung, M&Ms irgendwie hingelegt und habe die gegessen.
Irgendwann wolltest du lernen.
Und irgendwann fand ich das gar nicht mehr schlimm, weil ich habe in dem Moment schon meine Belohnung gehabt.
Also du warst quasi Pavlovs Hund quasi. Mit dem Lernen und hast angefangen zu sabbern, wenn du ein Schulbuch gesehen hast.
Genau. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ungefähr.
Okay.
Und ich glaube, beim Sport ist das Problem, weil du ja nebenbei eigentlich dir quasi in welcher Art und Weise du dich auch belohnen möchtest, ja nichts geben kannst.
Ja.
Also es wäre ein bisschen seltsam, wenn du auf dem Laufband stehst und nebenbei irgendwie M&Ms
isst. Aber ich habe
Der Gedanke finde ich so super akkurat.
Ich habe jetzt ein System. Also auf dem Laufband höre ich meine Teenager-Musik, wo man halt so richtig so sich auspowert zu irgendwelchen und im Kopf mitsingt. Wichtig an dieser Stelle. Es ist weird, wenn jemand auf dem Laufband singt.
Wäre auch okay.
Ja, naja. Und wenn ich quasi dann, weil ich habe einen Ganzkörpertrainingsplan, so für Dullis, muss man auch mal sagen, aber ich habe keine Rückenschmerzen mehr, seit ich das seit ein paar Wochen einmal die Woche mache. Mega gut, seit Jahren habe ich Rückenschmerzen. Da höre ich immer meine Lieblingspodcasts.
Auch wirklich gut. Und das ist genau vielleicht total gut, weil du da nebenbei quasi schon die Belohnung einschleust.
So, außerdem ist es für mich dann keine vergeudete Zeit.
Ja.
Weil das ist mein größtes Problem mit Sport.
Oh ja.
Es ist für mich immer so ein bisschen mental vergeudete Zeit.
Ja. Ja, weil du irgendwie, alle sagen immer, oh toll, dann kannst du die Gedanken abschalten. Das kann ich auch so.
Aber übrigens, apropos, ich habe gelesen, dass insbesondere Leute, die viel Arbeitsstress haben, sollen laufen. Also Laufband einmal die Woche, weil das anscheinend dein Fluchtinstinkt oder so ist befriedigt, der ja auch irgendwie bei Stress ausgelöst wird.
Total der interessante Gedanke.
Ja,
was ja auch wieder evolutionär,
sagt
man das so, stimmt.
Ja, aber letztendlich, es ist ja so, wenn du früher gestresst warst, bist du halt vom Säbelzahntiger weggerannt. Jetzt kriegst du eine E-Mail und bist gestresst und kannst nichts machen, außer zu tippen.
Ja. Boah, stell dir vor, jeder würde bei einer stressigen Arbeit so einfach wegrennen. Das wäre schon wieder so genial.
Es wäre so witzig, wenn wir so Laufbänder einfach in der Arbeit hätten und hast so Stress. Und dann so, was ist los? Oh, Vicky hat eine Präsentation vorzubereiten. Sie rennt in der Ecke und singt irgendeinen Taylor Swift-Song.
Aber deshalb verstehe verstehe ich jetzt, es macht ja total Sinn, dass Leute, kennst du das, das war auch während Corona, da hat sich das so nicht so entwickelt, diese Person, die sich so unter ihrem Schreibtisch, die haben so einen Höhenverstellung, so Laufbänder drunter geschaut und so einfach gegangen sind. Das macht total Sinn.
Ja, psychologisch, evolutionär, nicht mehr psychologisch.
Also ich stelle mir das einfach nach wie vor lustig vor, wenn Leute einfach wegrennen würden von ihrem Laptop.
Aber auch ohne zuklappen und gar nichts. Ja, einfach aufstehen und einfach rennen.
Das ist schon gut.
Ich überlege mir das zunächst. Okay, also Gesundheit und Fitness, ja. Mhm. Bei mir gerade in Arbeit und wesentlich besser als früher, muss ich auch sagen. Und ich priorisiere das jetzt auch.
Ja.
Mhm. Ich habe übrigens auch das Gefühl, jetzt, wenn wir den Podcast haben, werde ich ein besserer Mensch, weil ich mich selber dazu zwinge, nicht zu lügen, wenn ich hier spreche.
Das finde ich sehr schön.
Das muss, also alles, was ich hier sage, stimmt auch. Und ich bin sehr bemüht, dem
jetzt
auch zu
Band.
Folgen. Ja, genau. Also.
Just saying.
Okay. Und vier, Sinn und Kultur.
Kannst du das erste Wort nochmal sagen?
Sinn.
Okay.
Der Sinn.
Okay. Oh, ist die Frage, wie wichtig das ist. Und wenn als Kultur auch Netflix zählt, dann auf jeden Fall.
Ja, safe.
Dann auf jeden Fall ausgeglichen, total, weil ich das einfach auch zur Entspannung total brauche und das ist ja egal in welchen Formen. Also Sinn ist ja auch immer die Frage, okay, was ist der Sinn des Lebens? Das ist ja eh so eine Frage und was möchte man als sinnhaftige oder sinnhafte Tätigkeiten in seine Woche einbauen? Das ist ja super individuell, aber ich würde sagen, dass das bei mir schon ausgeprägt ist.
Okay.
Also ich finde das schon, also ich messe das immer so ein bisschen daran, kann ich noch mitreden, wenn Personen über ein neues kulturelles Ereignis sprechen, egal ob das eine Serie ist, ein Film, eine Ausstellung. Und ich glaube, wenn du da irgendwann feststellst, du bist komplett raus und ist aber eigentlich was, was du gerne machst, dann ist das nicht mehr ausgeglichen. Wenn du grundsätzlich sagst, das interessiert mich nicht, ich bin da nicht der Mensch für, alles okay. Aber wenn, dann hat man, finde ich, so ein Barometer, so ein Gesellschaftsbarometer. Mhm. Wie sehr kannst du da noch irgendwie dich an der Gesellschaft beteiligen? Und ich finde, dafür ist Kultur wahnsinnig wichtig. Das hat auch so ein bisschen so diesen Zeitgeist und wie sehr du dich mit deinem ganzen Umfeld, deiner Generation, mit Menschen irgendwie auch identifizieren kannst.
Mhm.
Deshalb, ja, würde ich mal sagen, ausgeglichen. Fühle mich da nicht, als wäre ich irgendwie nicht am Zahn der Zeit.
Nimmst du dir extra Zeit dafür? Oder machst du das unbewusst?
Genau, also es ist, glaube ich, einfach so in meinem Alltag integriert,
ja.
Dass ich da einfach immer gucke, worauf ich Spaß habe,
ich glaub, auch,
worauf ich Lust habe.
Ich glaube, du bist auch so ein Mensch, der so richtig seine Routinen hat.
Absolut, total. Ja. Und das aber ohne so Druck, wenn es mal nicht klappt, sondern ich bin da sehr, ich achte immer sehr auf, was tut mir gut und dann mache ich das.
Das finde ich so beneidenswert, weil das fehlt mir komplett.
Ist auch manchmal ein bisschen stressig, aber ich versuche das. Aber da war ich schon immer so, dass ich einfach auf mein Bauchgefühl geachte. Was brauche ich gerade? Und immer dem nachgegeben habe. Und ich kann das auch gar nicht erklären, weil ich das einfach schon immer hatte.
Und ich ignoriere mein Bauchgefühl.
Das ist schlecht.
Komplett. So, ich habe kein Bauchgefühl, bis ich plötzlich mehr. Meine Mutter beschreibt es immer so. Sie weiß, Vicky geht's nicht gut, wenn sie wieder 10.000 Sachen gleichzeitig macht, durch die Gegend rennen, hin und her und die ganze Zeit sagt, mir geht's gut. Weil das einfach so ein Mechanismus von mir ist. Ich habe dann gar keine Routine mehr. Ich merke das auch mittlerweile, dann sitze ich auch mal 2-3 Stunden da und TikToke und Instagramme.
Okay, aber das ist ja auch...
Nee, also wenn du das zum Beispiel dann merkst, du machst das 4 Tage am Stück.
Okay, dann ist
das so. Das meine ich.
Ja.
Und dann ist es so, okay, fuck, ich muss jetzt mal gucken, was da mit meinem Bauchgefühl ist. Dann bin ich richtig genervt davon, dass ich mich mit Gefühlen auseinandersetzen muss, insbesondere meinen eigenen, oh mein Gott. Dann setze ich mich hin, mache mir einen Tee, weil ich gelesen habe, das hilft. Und dann überlege ich so, okay, schalt mal das Gehirn aus und fühl mal. Und dann fühle ich was und dann komme ich dahinter und dann so, okay, scheiße, das war das Problem. Und dann kriege ich das und dann kriege ich wieder so meine Routine rein. Aber sobald irgendetwas so gar nicht stimmt und mein Bauchgefühl wild wird, ist meine komplette Routine im Eimer.
Okay. Mhm. Dich haut es dann schnell irgendwie aus der Bahn.
Mhm. Komplett.
Okay. Es ist aber auch schwierig. Also ich wünsche, ich hätte das gelernt, weil dann könnte ich dir sagen, was ich gemacht habe. Aber
auf der anderen Seite ist halt das Problem auch, ich bin dann so, wenn ich meine Routine habe, muss ich aufpassen, dass es nicht zu exzessiv wird.
Dass es nicht so zwanghaft wird. So, okay, man muss das und das machen. Ja. Und wenn dann eine Sache nicht funktioniert, dann ist okay.
Alles kaputt.
Ja.
Ja. Oder halt dann trotzdem eine Spontanität haben.
Ja.
Jetzt zum Beispiel habe ich mich wahnsinnig gestresst, weil ich immer gesagt habe, Montag und Mittwoch gehe ich vor der Arbeit zum Sport. Jetzt kam ich am letzten Sonntag, hatte meinen Flug aus Barcelona 2,5 Stunden Verspätung. Ich bin um nach Mitternacht zu Hause angekommen und weiß, ich kann nicht am nächsten Morgen um 6 aufstehen. Es geht einfach nicht. Hab angefangen, mich zu Tode zu schreiben, überlegt, doch, mit 4 Stunden Schlaf kann ich trotzdem Sport machen, weil man hat meine Routine ja gesagt, bis mir irgendwann mal klar wurde, hey, wieso mache ich nicht einfach Dienstagssport?
Ja, aber man ist dann so in seinem Kopf, hat man das so eingeplant und dann ist es schwierig, das zu verschieben. Das kann ich auch sehr, sehr nachvollziehen.
Genau, aber deswegen gehe ich heute nochmal, weil ich quasi dann mittwochs nicht konnte, weil ich dienstags war. Aber trotzdem ist es nur so, etwas flexibler mit der eigenen Routine sein, glaube ich, mindert auch ein bisschen den Stress.
Absolut.
Ach, jetzt waren wir aber sehr, sehr viel bei uns und unseren eigenen Sachen und persönlich. Und jetzt ist nämlich, was ich sehr witzig fand bei dieser Studie, gab es auch natürlich den Punkt, nicht was man selber machen kann, sondern was das Unternehmen machen kann, um die Work-Life-Balance zu fördern. Ja, aber es gibt ja Sachen, die du selbst ändern kannst.
Ja.
Aber es kommt dabei auch wahnsinnig auf das Umfeld an, haben sie auch festgestellt. Mhm. Es gibt zwar Prädispositionen von Persönlichkeiten, aber es kommt aufs Arbeitsumfeld an. Mhm. Und jetzt lese ich dir kurz was vor.
Okay, ich bin gespannt.
So. Ein wichtiges Ziel wäre, eine Betriebskultur zu etablieren, die exzessivem und zwanghaftem Arbeiten entgegenwirkt. Solch eine Kultur ist zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass offen thematisiert werden kann, wenn Personen exzessiv und zwanghaft arbeiten und man gemeinsam Lösungen findet. Etwa die Beschäftigung weiterer Mitarbeiter.
Ich lache.
Ja, ich weiß. Ja.
Ja, was soll man dazu sagen?
Okay. Ich würde das gerne unkommentiert einfach lassen.
Wir lassen
es. Okay. Ebenso kann der betriebliche Gesundheitsschutz helfen, indem die Belastungssituation der Beschäftigten durch eine Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung insgesamt erfasst und die Arbeitsorganisation infolgedessen angepasst wird.
Mhm.
Finde ich wahnsinnig professionell.
Total.
Guten Gedanken. Und wer macht das?
Erstens das und zweitens kann damit 100% ausgeschlossen werden, dass die Personen, bei denen das vielleicht festgestellt wird, dass das einfach gerade eine zu hohe Belastung ist, keinen beruflichen Nachteil haben.
Ja,
das
genau.
Ist nämlich einfach, wir sind da, was mentale Gesundheit angeht, noch nicht so weit, dass Personen da im Arbeitsalltag keine Nachteile erfahren.
Das glaube ich halt auch. Also besonders, ich muss auch sagen, ich hätte einen wahnsinnigen eine wahnsinnige Hemmung in der Arbeit. Also klar, wir haben ja zum Beispiel, es gibt ja auch so diese Gesundheitsdienstleister, die anonym sind und zu denen, die man sich wenden kann. Das machen ja auch einige Unternehmen, unter anderem bei uns ja auch tatsächlich, dass du mit denen reden kannst. Aber das hat ja im Endeffekt es kommt ja nicht dieses, die Arbeitsorganisation wird infolgedessen angepasst, weil sonst ist es ja nicht anonym, sonst weiß ja dein Arbeitgeber wieder Bescheid. Ja. Dann ist so der Punkt einfach verfehlt.
Genau.
Und ich persönlich hätte wahnsinnige Hemmungen davor, das in Anspruch zu nehmen, wenn ich wüsste, meine Führungskraft, die in New York sitzt und dann am Ende, also nichts gegen sie persönlich, überhaupt nicht, aber ich hätte einfach, auch, selbst wenn ich mir sehr, sehr sicher wäre, dass sie wahnsinnig verständnisvoll wäre, weil sie das auch immer wieder betont und ihr das wichtig ist und so weiter, hätte ich irgendwie Hemmungen, weil ich mir denke, ja, aber was denkt sie dann? Und hat es nicht dann auch doch zum Beispiel einen Einfluss darauf, welche Projekte sie mir anvertraut, ob sie mir irgendwelche weitere Möglichkeiten und Chancen gewährt oder ob sie mich dann so ein bisschen schützt, aber dadurch auch ausbremst, weil sie mich halt beschützen möchte.
Ja, so diese unterbewussten Schwingungen, die Entscheidungen beeinträchtigen.
Ja.
Da sind wir einfach immer noch und die meisten Menschen haben einfach ein Schubladendenken und das ist ja auch was, was durch die Evolution kommt und nicht unbedingt negativ immer behaftet ist, aber das ist einfach so, es werden dadurch Personen in Schubladen gepackt und dadurch werden andere Entscheidungen getroffen. Man sagt, okay, die Person hat ist einfach momentan psychisch nicht so stabil, also gebe ich ihr diese extrem herausfordernden Aufgaben nicht.
Ja.
Und das ist einfach was das einfach unterbewusst mitschwingt. Und das ist halt schade, aber da sind wir einfach gesellschaftlich noch nicht so weit.
Mhm. Finde ich auch.
Ja.
Und dann natürlich, schließlich können Betriebs- und Dienstvereinbarungen zum Erfassen und Ausgleich von Überstunden sowie zu den Grenzen mobilen Arbeitens helfen. Überstundenabbau.
Mensch, was ganz neu.
Mensch, ich fasse es nicht. Also ich muss sagen, das glaube ich tatsächlich ist eine der effektivsten Sachen, absolut, die du machen kannst.
100%.
Ja. Und um jetzt. Und
so einfach.
So einfach. Ich glaube, das ist von den Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, also diese drei, entweder mit diesem Gesundheitsschutz oder eben eine Betriebskultur. Weil, ehrlich, mach einfach Überstundenerfassung und auch Ausgleich.
Ja.
Punkt. Dann siehst du zum Beispiel auch, dann ist jede Führungskraft dafür verantwortlich zu schauen, dass nicht zu viele Überstunden gemacht werden, zu gucken, warum werden die gemacht und wie oder zu gewährleisten, dass sie abgebaut werden.
Genau, ja.
So, und das ist es halt dann. Und jetzt habe ich aber auch noch die allerletzte Frage, die machen wir schnell. Was machst du gegen exzessives Arbeiten im Team?
Also ich finde ganz wichtig ist immer die richtige Kultur ins Team mit einzubringen, dass es nicht toll ist, Überstunden zu schrubben und dass es auch nicht eine gesonderte Leistung ist, die man in den Himmel loben muss. Mhm. Das versuche ich einfach kulturell schon irgendwie auszumerzen, dass nicht Leute sagen, ach, jetzt habe ich schon wieder gestern Abend so viel gearbeitet. Sondern einfach zu sagen, ja, das klar, wenn das Projekt das braucht, okay, aber dann auch gleichzeitig zu fördern, dann machst du aber auch heute auch eine Stunde früher Schluss. Also das versuche ich schon so kulturell einfließen zu lassen und aber auch wirklich darauf zu achten, also ein gutes Zeit- und Projektmanagement zu haben im Team. Also wie viele Projekte hat gerade welche Person? Ist das genug für eine Woche? Ist das zu viel für eine Woche? Damit die Leute gar nicht selber in dieses Problem reinrutschen, oh Gott, ich habe zu viel. Ja. Und ich fördere auch, dass aktiv Leute sagen, nein, das schaffe ich diese Woche nicht. Das ist auch etwas, natürlich, das muss immer in der Balance sein und es kommt auch auf die Person drauf an, ne? Wenn alle immer nein sagen und dann irgendwie 10 Stunden die Woche da rum chillen. Ja gut, schwierig. Ich habe das zum Glück in meinem Team nicht. Das heißt, wir haben da eine sehr gute, offene, transparente Kommunikation. Aber ich sehe das auch tatsächlich als meine Aufgabe als Führungskraft zu gucken, dass die Personen nicht überarbeitet sind. Und wenn es vielleicht herausfordernde Projekte gibt, wo man vielleicht auch mal Personen ins kalte Wasser wirft, dann aber zu sagen, hey, wenn du irgendwas brauchst, kann ich dich unterstützen. Aber ich glaube, du kannst an dem Projekt wachsen, aber es halt immer gut zu beobachten und zu schauen, okay, wie ist die Person drauf? Ist sie gereizt? Ist die irgendwie gestresst? Und ich finde auch ganz wichtig, und das finde ich auch schön, ich ermutige auch tatsächlich Personen zu sagen, wenn irgendwie auch im privaten Umfeld es gerade einfach Punkte gibt, die müssen die ja nicht unbedingt nennen, aber die sie stressen und sie gerade einfach nicht best performen können, dass man das dann auch in den Projekten, soweit es möglich ist, beachten kann. Damit eben dieses ganze Exzessive und auch so gar nicht entsteht und dieser Druck vor allen Dingen auch gar nicht entsteht. Das ist so das, was ich versuche. Natürlich ist das auch nicht immer möglich und natürlich macht man mal Überstunden und es gibt auch Projekte und Events, da ist das einfach so, da hat man vielleicht auch mal einen längeren Tag, aber dann wird es auch wieder ausgeglichen oder man findet dann eben andere Lösungen, wenn die Personen sagen, ja, also ich muss jetzt dafür nicht irgendwie 2 Stunden früher arbeiten, aber hey, ich mache dann vielleicht noch eine seichte Aufgabe. Es kommt ja immer auf die Person drauf an, ja, was ihnen auch persönlich wichtig ist.
Voll. Und ich finde zum Beispiel auch, also ich finde es schwierig am Anfang, wenn man sich kennenlernt und wenn es zum Beispiel noch kein Team an sich gibt. Zum Beispiel bin ich ja auch in meine Rolle komplett neu rein. Die Leute, die ich geführt habe, waren auch alleine quasi in anderen Ländern zum Teil und wir hatten halt nur unsere Zoom-Calls und ich glaube, am Anfang hat auch ein bisschen einfach das Vertrauen gefehlt, was ich für eine Person bin. Ich finde, das muss man sich als Führungskraft erstmal erarbeiten, indem man zum Beispiel exzessiv in die Bresche schlägt, wenn jemand halt was braucht oder in die Bresche springt. Was ist das? Ich bresche irgendwo hin. So, für mein einfach Team irgendwo, tue ich alle. Ja. Ich bresche, okay. Ja. Und da ist halt dann so, aber mit der Zeit dann auch, dass ich halt mit ihnen dann, ich habe zum Beispiel, also ich manage ja Social Media Manager und die müssen auch mal auf Events gehen, die auch mal am Wochenende sind oder sonstiges. Und dann sagt man, okay, aber du musst das beantragen, du musst einen Ausgleich nehmen. Wenn es zum Beispiel 2-3 Stunden sind, die du nimmst, dann wirst du die bitteschön in der nächsten Woche auch wirklich ausgleichen. Auf der anderen Seite sage ich
aber, dass man da dahinter ist selber auch.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Regel aufgestellt, Überstundenausgleich gibt es für keine sinnlosen Überstunden. Mhm. Das klingt gemein, aber es ist nicht gemein gemeint. Es ist nur, sei effektiv.
Genau.
Wenn du etwas nicht schaffst und es keinen direkten Impact auf ein großes Projekt oder keine Ahnung, dann ist das vielleicht einfach zu depriorisieren und vielleicht passiert das nicht. Weil zum Beispiel dieser Punkt mit einfach mehr Mitarbeiter einstellen, wie hier in dieser Studie empfohlen wird.
Das ist halt das ein Wunschdenken.
Ja, und das geht halt an der Realität einfach oft vorbei.
Genau, aber da ist Priorisieren halt super wichtig.
Genau.
Und da finde ich, aber ist das auch oft etwas, was man als Führungskraft vorgeben muss, weil oft die Mitarbeiter gar nicht selber wissen, aber was hat denn jetzt Priorität, weil ihnen dann teilweise auch der Kontext fehlt, die das teilweise gar nicht selber einschätzen können, weil sie das große Ganze von irgendwie 2-3 Stufen höher gar nicht mitbekommen.
Ja.
Deshalb finde ich wichtig, dass man das eben mitgibt, damit sie selber auch irgendwann priorisieren können.
Voll. Und ich versuche das auch immer vorzuleben. Ich teile so mein Zeitmanagement Zeug mit denen, was ich so mache. Ich habe, wir haben ja LinkedIn Learning vom Unternehmen. Ich habe so Lernpfade für Produktivität und effizientes Arbeiten erstellt und mit ihnen geteilt, ob sie sich anschauen oder nicht. Am Ende liegt es bei ihnen. Aber trotzdem, oder ich biete auch jedem mal an, dass wir über die Doings mal drüber gehen und schauen, okay, was davon ist wirklich quasi zum Beispiel irgendwie am Wochenende Instagram-Stories einplanen, die irgendwie nicht mal 1% des Gesamttraffics, so, das ist die Arbeitskraft am Wochenende nicht wert.
Ja, genau.
Punkt.
Effizienz so, ist das
Effizienz,
am Ende,
so. Und klar, vielleicht gibt es irgendwie 5 Klicks mehr am Wochenende als am Freitag, aber so im Großen und Ganzen ist das dann einfach nicht die Arbeitskraft wert.
Genau. Es muss halt immer in einer guten Balance stehen.
Ja, genau.
Work-Life-Balance. Stichwort.
Ja, also ich finde, es war ein sehr guter Roundup.
Haben wir gut hinbekommen.
Ja. Ist ein bisschen lang geworden, aber.
Ist ja auch ein wichtiges Thema.
Ja, voll. Na dann.
Was?
Machen wir mal Work und Life in eine und balancieren das mal ins Aus.
Genau.
So, bis dann.